Wir haben gerade ein Glaubenszeugnis gehört. Und es ist sehr hilfreich und sehr wichtig zu erfahren, dass Gottes Weg mit den Menschen sehr unterschiedlich ist. Dass er ganz unterschiedliche Menschen erreicht. Gott ruft Menschen aus unterschiedlichen Umfeld heraus, zur unterschiedlichen Zeit, aus ganz unterschiedlichen Umständen oder sozialen Bereichen. Und das ist sehr ermutigend. Das ist sehr ermutigend. Gott ist nämlich fähig, Menschen aus allen Nationen und aus allen Kulturen und aus allen Altersstufen und aus allen Sprachen herauszuretten und zu Christus zu führen, Buße zu geben und Glauben zu schenken. Und dass es es rühmt unseren Herrn, dass er diese Macht hat. Doch bei all dieser Unterschiedlichkeit, die wir auch in unserem eigenen Leben bezeugen können, all die Unterschiedlichkeit, wie der Herr uns gerettet hat, wie der Herr eingegriffen hat in unserem Leben, ist der christliche Glaube an sich nicht etwas völlig Variables, Unförmiges, Undefinierbares, sondern obwohl die Menschen, die zu Christus kommen, sehr unterschiedlich sind, wirkt doch Gott durch seinen Geist sehr gezielt, sehr konkret, sehr bewusst im Leben eines Christen. Es gibt hier ganz feste Tatsachen, feste Lehren, feste Dinge, die zum Christentum gehören. Und darum können wir anhand der Bibel auch bestimmte Aspekte finden, die einen Christen kennzeichnen, die bei jedem wahren Christen vorhanden sind. Ja, was einen Christen dadurch auch unterscheidet von einem Ungläubigen oder einem Scheinchristen. Es ist nicht das Aussehen und es ist nicht die Sprache und es ist nicht die Herkunft, sondern das, was uns unterscheidet, ist das, was Gott im Leben eines Christen wirkt. Und heute wollen wir ein weiteres Kennzeichen eines Christen betrachten in dieser Reihe, Predigtserie, Kennzeichen eines Christen. Und heute geht es um das Kennzeichen Vergebungsbereitschaft. Vergebung. Bereitschaft zur Vergebung ist ein Kennzeichen eines Christen. Und eines der deutlichsten Passagen in der Schrift, die wir finden, ist in Matthäus Evangelium Kapitel 18 und hier lesen wir die Verse 21 bis 35. Matthäus Evangelium Kapitel 18 ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm, zu Jesus, und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihm ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Wir müssen in diesem Text zunächst einmal bemerken, dass es ein Gleichnis ist. Ein Gleichnis. Gleichnisse sind eine Art Illustration. Sie sollen ein Thema illustrieren. Sie sollen ein Verständnis wecken. Aber Gleichnisse sind nie umfassende systematische Lehrstücke, die den Zusammenhang aller Teile des christlichen Glaubens darstellen. Sondern bei Gleichnissen geht es immer um einen Kernpunkt, um ein geistliches Thema, welches ein Stück weit isoliert betrachtet und verstanden werden soll. Nun, was ist das Thema bei diesem Gleichnis? Worum geht es Jesus hier, wenn er dieses Gleichnis erzählt? Das lesen wir in den Versen 21 und 22. Denn Petrus kommt und sagt: Wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Nach rabbinischer Tradition sollte man als ein frommer Mann eine gewisse Toleranz haben mit seinem Nächsten. Und die Rabbis, die schlagen vor, also 3-mal sollte man schon aufbringen können, einfach in einer Ausnahme, in Ausnahmefällen, dass man einem Bruder, der gegen einen sündigt, also bis zu 3-mal sollte man imstande sein, ihm zu vergeben. Und mehr ist aber nicht nötig. Nun, Petrus, er weiß schon etwas von Jesus, er kennt Jesus schon ein wenig. Und er sagt, bestimmt ist es ein bisschen höher. Ich gehe mal über das Doppelte, also bis zu 7-mal. Und hat vielleicht schon gedacht, ich lehne mich hier schon ganz schön weit raus. Ja? Aber bis zu 7-mal? Ist das, was einen Jünger ausmachen sollte? Und Jesus, er multipliziert, dass es Petrus schwindelig werden muss. 70-mal, 7-mal? Da reichen die Finger und die Zehen nicht mal aus. Ja, nicht mal von allen 12 Jüngern die Finger und die Zehen, um das durchzurechnen. Jesus erwartet von seinen Jüngern eine Vergebungsbereitschaft, die keine Ausnahme ist, sondern der Regelfall. Nicht eine gewisse Toleranzgrenze, sondern eine Norm. Aber wenn man das Thema nicht richtig erkennt, wenn man sich nicht bewusst ist, um welches Thema es hier geht, dann kann man bei diesem Gleichnis auch auf falsche Ideen kommen. Und um dem ein wenig vorwegzugreifen, wollen wir kurz schauen, was dieses Gleichnis nicht lehrt. Was lehrt Jesus mit diesem Gleichnis nicht? Da ist zum einen, Jesus lehrt nicht, dass die Gnade der Vergebung willkürlich oder billig ist. Denn so könnte man ja meinen, der König in diesem Gleichnis, er lässt die Schulden einfach so aus einem Gefühl heraus und es scheint, als wäre das willkürlich, als wäre das ganz einfach für den König. Er hat einfach mal einen guten Tag und deswegen erlässt er ihm diese Schulden. Die Bibel lehrt allerdings, dass die Vergebung teuer ist. Teuer erkauft durch das Blut eines Mittlers, nämlich Jesus Christus selbst. Man könnte auch auf die Idee kommen, dieses Gleichnis lehrt, wir müssten unsere Vergebung verdienen durch gute Werke oder unser Verhalten gegenüber anderen. Denn hier scheint es ja, dass so ein Schuldenerlass eher eine seltene Ausnahme ist für Einzelfälle. Und dass der Regelfall der ist, dass die Menschen vor dem König ihr als Knechte sich ihr Wohl verdienen müssen. Aber nein, auch das ist nicht das Thema. Und darum geht es nicht, dass ein Mensch sein Heil verdienen könnte. Jesus lehrt auch nicht, dass man die Vergebung wieder verlieren könnte. Der Knecht, ihm wird erstmal all seine Schulden erlassen. Ihm wird ein Erlass seiner Schulden zugesprochen. Und am Ende kommt er doch ins Gefängnis und muss alles bis aufs Letzte bezahlen. Aber hier geht es nicht darum, dass wir die Vergebung und den Schuldenerlass wieder verlieren könnten durch ein falsches Verhalten. Und dieses Gleichnis, es lehrt auch nicht, dass die Hölle eine Art Fegefeuer ist, mit der alles abbezahlt werden kann. Weil dieser man hier den Folterknechten übergeben wird und im Gefängnis bleiben soll, bis er alles abbezahlt hat. Das ist die römisch-katholische Vorstellung vom Fegefeuer. Aber wie gesagt, das ist alles nicht das Thema dieses Gleichnisses. Und es ist eine falsche Interpretation, wenn man versucht, nun hier solche unbiblischen Lehren zu unterstützen. Das Thema, worum es geht, ist: Vergebung ist ein Kennzeichen eines Jüngers Jesu. Warum müssen wir so oft vergeben, wie Jesus es lehrt? 70-mal, 7-mal. Was natürlich dafür steht, es hat keine Grenze. Warum ist Vergebungsbereitschaft ein Kennzeichen eines Christen? Um dieses Thema geht es. Und darum gibt Jesus nun hier dieses Gleichnis. Das ist das Thema. Und auf diese Frage antwortet Jesus mit dem Gleichnis in zweifacher Form. Erstens, es ist eine Erinnerung an die unfassbare Grundlage. Eine Erinnerung an die unfassbare Grundlage. In einem biblischen Vergleich beschreibt Jesus den Kern und das Wunder des Evangeliums. Er vergleicht Gott mit einem König, der ein Herr ist über alle seine Knechte, über alle Menschen. Gott, der Schöpfer, Herr des Himmels und der Erde, er neigt sich herab und achtet auf die Not von Menschen. Ja, er ist innerlich bewegt, heißt es hier. Er hat Mitleid mit Menschen. Obwohl er so erhaben ist, wie ein hoher König, ja, er König aller Könige, achtet er doch auf seine Knechte. Und wir werden hier konfrontiert mit einem Knecht, der eine hohe Schuld hat. Jesus beschreibt den Menschen als Knechte Gottes, aber auch als Knechte, die Schulden bei Gott haben. Die Schuld der Sünde beschreibt Jesus hier bildlich mit Geldschulden. Das kann sich jeder gut vorstellen. Durch die Sünde sind wir Menschen schuldig geworden vor Gott. Wir sind schuldig vor Gott. Der alte Glaubensvater Benjamin Keach, er sagte: Sünde ist eine große Schuld, wenn man bedenkt, was für ein Unrecht Gott angetan wird. Es bedeutet eine Übertretung seines Willens, ein Bruch seines Gesetzes, ein Aufbegehren gegen seine Autorität, eine Verachtung seiner Souveränität und Herrschaft, eine Verunstaltung seines Bildes in uns, ein Widerstand gegen seinen Geist, ein Missbrauch seiner Geduld und eine Beleidigung seiner Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Oh, wehe uns, wenn wir eine geringe Sicht von Sünde haben. Es ist eine Schuld vor Gott. Wir Menschen sind Schuldner vor Gott. Und Gott nimmt es ernst. Aber man denkt sich, gut, wie schlimm kann es schon sein? Okay, vielleicht, es ist Gesetzesbruch, es ist Zuwiderhandlung gegen den offenbarten Willen Gottes. Ja, es ist irgendwie ein Aufbegehren gegen seine Herrschaft. Aber wie schlimm kann Sünde schon sein? Nun, Jesus nennt hier eine Schuld von 10.000 Talenten. Ein Talent, wir bezahlen heute nicht mehr mit Talenten und Denaren, ein Talent war damals die höchste Geldeinheit, die es in Judäa gab. Und man rechnet etwa, dass ein Talent circa 6.000 Denare waren. Das sind diese beiden Einheiten, die hier genannt werden. Ein Talent etwa 6.000 Denare. 10.000 Talente sind eine unvorstellbar hohe Summe. Eine unvorstellbar hohe Summe. Ein Kapitel später, in Kapitel 19, da erfahren wir, zwei Kapitel später, im Kapitel 20, da erfahren wir von einem Gleichnis vom Weinberg. Und da kommt ein Denar vor, nämlich als Arbeitslohn für einen ganzen Tag der Arbeit eines Tagelöhners. Wenn wir also rechnen, dass ein normaler Arbeiter Durchschnittsverdienst ein Denar am Tag verdient, was ja das Gleichnis vom Weinberg etwa nahelegt. Und dieser Arbeiter erarbeitet 16 Jahre jeden Tag ohne Pause, ohne Ferien durch. Und irgendwie schafft er es, seinen Lohn für nichts anderes auszugeben, als nur die Rückzahlung der Schulden. Er kauft sich kein Essen und keine Miete und nichts, nur die Rückzahlung der Schulden. Wisst ihr, wie viel er dann abgezahlt hat? Nach 16 Jahren, jeden Tag Arbeit ohne Pause. Etwa ein Talent. Ein Talent. 6.000 Denare. Das Ganze müsste er dann halt nur noch 10.000 Mal machen und er ist schuldenfrei. Lehrt uns das etwas? Wie lang müsste er leben, um seine Schuld zu bezahlen? Wie viele Generationen nach ihm wären nötig, um diese Schuld zu bezahlen? Es ist eine unvorstellbar hohe Summe. Ja, 1.000 Generationen nach ihm könnten diese Schuld nicht abbezahlen. Nun, der Mann hier in unserem Gleichnis, er sagt natürlich, ich will alles zurückbezahlen, ich brauche nur noch ein bisschen Geduld. Oh, das zeigt etwas von dem Herzen der Menschen auf. Das ist so ein treffendes Bild des Menschen. Ich habe so viele Schulden, dass ich in 1 Million Jahre nicht zurückzahlen könnte, aber innerhalb von wenigen Jahren habe ich so einen Berg Schulden angehäuft, aber ich kriege das schon hin, ich brauche nur noch ein bisschen Geduld. So sind wir Menschen. So denken wir über unsere Sünde und unsere Schuld gegenüber Gott. Dieses Gleichnis lehrt uns aber unser absolutes Unvermögen, die Schuld abzubezahlen, die wir vor Gott haben. Absolutes Unvermögen. Und selbst wenn wir unser Leben und das unserer Familie und alles, was wir haben, verkaufen würden, es würde bei weitem nicht reichen, um auch nur einen kleinen Teil unserer Schuld vor Gott abzubezahlen. Und das ist eine Tatsache in Bezug auf unsere Schuld gegenüber Gott. Aber hier erfahren wir, dieser König, er ist innerlich bewegt, als dieser Knecht ihn bittet um Geduld. Er ist innerlich bewegt. Er hat Mitleid. Ja, eine Barmherzigkeit ist bei diesem König, die ebenso unfassbar ist wie die Geldsumme der Schulden. Dieser König, er erlässt die gesamte riesige Schuld aus reinem Mitleid, aus Barmherzigkeit, aus Gnade. Schuldenerlass. Der Knecht soll frei ausgehen. Der Schuldschein ist zerrissen. Die Strafe soll nicht mehr eingeholt werden. Du bist frei. All dein Darlehen ist dir geschenkt. Der Knecht wird losgelassen, er wird freigelassen. Und das ist das Wesen des Reiches Gottes. Das ist das Wesen des Evangeliums. Wir Menschen, wir haben eine Schuld, wie wir sie in 1 Million Jahre nicht zurückzahlen könnten vor Gott. Und er vergibt unsere Schuld aus Gnade allein. Und Petrus, er soll sich daran erinnern. Erinnere dich an diese unfassbare Grundlage. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, erinnert Jesus als erstes daran, bedenke deine Position vor Gott. Bedenke deine Beziehung zu Gott. Bedenke die Gnade, die in Gott ist und die dir zuteil wurde. Vergebungsbereitschaft gründet auf der unermesslichen Vergebung, die wir von Gott aus Gnade empfangen haben. Aber zweitens ist dieses Gleichnis auch eine Ermahnung zur notwendigen Nachahmung. Im zweiten Teil dieses Gleichnisses, da sehen wir eine weitere Begegnung zwischen zwei Menschen. Der Knecht, der gerade aus dem Thronsaal freigelassen wurde, der gerade zu den Toren hinausgeht, er rennt fast in einen anderen Mann hinein, der ihm etwas schuldet. Und plötzlich findet hier ein Rollentausch statt. Der gerade eben noch der war, der um Geduld bat, der angeklagt war, der Schulden hatte, er ist nun die Person, die einen Anspruch hat gegenüber einem anderen. Und Jesus, er vergleicht diese beiden Situationen sehr, sehr anschaulich. Und dabei ist es fast schmerzhaft zu lesen, wie dieser Knecht reagiert. Es ist, als hätte der Knecht völlig vergessen, dass er nur einen Augenblick zuvor auf der anderen Seite stand und selbst niederkniete und flehte und um Geduld bat. Ja, der Wortlaut ist fast genau der gleiche. Jesus, er beschreibt hier eine Parallelität, eine Ähnlichkeit, um uns etwas zu lehren, um uns etwas deutlich zu machen. Er, der Barmherzigkeit erfahren hat, er kommt in eine Situation, die so vergleichbar ist, und er ist unbarmherzig. Er wurde gerade freigelassen. Er musste nicht ins Gefängnis in Ketten liegen. Ihm wurden gerade die Handschellen aufgetan. Und was macht er als erstes? Er legt seine Hände um den Hals seines Mitknechtes, um ihn zu würgen, und bringt ihn ins Gefängnis. Er, der Mitleid und Barmherzigkeit erfahren hat, er ist völlig ohne Mitleid und völlig ohne Barmherzigkeit. Obwohl die Situationen so ähnlich sind, fast der gleiche Wortlaut. Der Knecht, er fällt nieder vor ihm. Habe Geduld mit mir. Und Jesus betont diese Ähnlichkeit, um uns zu veranschaulichen, was für eine Ungerechtigkeit hier herrscht. Doch nicht nur die Ähnlichkeit zeigt uns dieses schreckliche und unpassende Verhalten auf, sondern noch viel mehr, wenn wir die Unterschiede bedenken, die diese beiden Situationen ausmachen. Daran sehen wir, wie viel boshafter dieses Verhalten des Knechtes ist. Er selbst schuldete dem König, dem Höchsten, dem Herrscher, dem alles untergeben war. Und das macht seine Schuld noch schlimmer. Er hat sich so enorm verschuldet gegen den, der höchster Ehre und Würde ist. Und wo so ein gnädiger Erlass einfach aus Barmherzigkeit noch viel weniger zu erwarten ist. Doch er wirkt nicht jemanden, der so viel niedriger steht als er. Es heißt, es war sein Mitknecht. Sein Mitknecht. Er stand nicht über ihm in seiner Position, sondern sie stehen auf einer Stufe. Sie kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Aber er kennt keine Gnade. Und noch himmelschreiender ist der Unterschied der Schuldensumme. Der Mitknecht schuldet ihm 100 Denare. Nun, 100 Denare ist viel. Es ist viel. Gemessen an unsere Rechnung vorhin, etwa 3 Monatsgehälter. Das zahlt man nicht mal ebenso ab. Das ist nicht nur ein Taschengeld. Nein, es ist wirklich eine Schuld, die hier ist. Das sind keine Centbeträge. Und wir sehen hier, ja, es gibt echte Schuld gegenüber eines Christen mit seinem Mitchristen. Eines Menschen gegenüber seinen Mitmenschen. Ja, Sünde ist auch eine Schuld gegenüber Menschen. Und die Schuld gegenüber Menschen, sie ist auch nicht gering. Aber gemessen an der Summe, die der Mensch dem König schuldete, ist es eine Summe, die ein Mensch normalerweise abbezahlen kann. Mit ein bisschen Einsatz, mit ein bisschen Sparsamkeit, mit ein bisschen Fleiß kann man solch eine Schuldensumme abbezahlen. Die Schuld des ersten Knechtes war 600.000 Mal höher als die Schulden seines Mitknechtes ihm gegenüber. Und ihm wurde diese unüberschaubare Summe erlassen. Aber er ist nicht bereit, auch nur eine so viel geringere Schuld seines Nächsten zu vergeben. Nicht mal ein 600.000stel. Nun, was ist die Folge? In diesem Gleichnis erfahren wir, es gibt noch andere Knechte in dem Reich. Und die bekommen mit, was geschehen ist. Sie erfahren, was dieser erste Knecht, was ihm erlassen wurde. Und sie erfahren, wie er seinen Mitknechten ins Gefängnis geworfen hat. Und sie werden sehr betrübt. Das ist ihnen nicht egal. Sie erkennen hier diese Ungerechtigkeit, diese Boshaftigkeit. Und sie werden sehr betrübt, sie werden wirklich traurig. Und sie ertragen es nicht, sie können es nicht ertragen, sondern sie berichten es dem König. Und der hebt seinen Schuldenerlass wieder auf. Und er wirft den bösen Knecht ins Gefängnis und sagt ihm, dass er böse ist. Dass er ein absolut böser Knecht ist. Und er wird aus dem Gefängnis nicht wieder herauskommen. Nun, was ist die Schlussfolgerung? Was ist die Schlussfolgerung in diesem Gleichnis? Nun, die Schlussfolgerung ist, im Reich Gottes bleiben keine Unbarmherzigen bestehen. Diejenigen, die große Vergebung erfahren haben, erkennen das unermesslich große Wunder der Vergebung und werden dadurch in ihrem Sinn verändert, sodass sie bereit sind, auch den Mitmenschen zu vergeben. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich bin ein Knecht Jesu. Ich bin ein Jünger Jesu. Ich gehöre in das Reich Gottes. Aber sie sind völlig unversöhnlich. Da ist keine Vergebungsbereitschaft. Dieses Gleichnis lehrt, solche Menschen, selbst wenn sie es von sich selbst behaupten, sie werden nicht im Reich Gottes bestehen. Nein, tatsächlich, es gibt solche Menschen nicht wirklich im Reich Gottes. Denn Vergebungsbereitschaft ist ein Kennzeichen eines Christen. Nicht nur einmal, nicht nur dreimal, nicht bis zu siebenmal, sondern Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt von Herzen, hier ist keine Berechnung, Vergebung von Herzen. Es hat etwas mit dem veränderten Herz zu tun. In Vers 35 sagt Jesus, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das heißt, es wird im Reich Gottes keine Knechte geben, denen ihre Sünden vergeben sind und die dann völlig unversöhnlich durch das Leben gehen können mit einem verhärteten Herzen. Und das soll uns ermahnen. Das soll Petrus ermahnen und das soll uns ermahnen. Wenn du Vergebung erfahren hast durch den Glauben an Jesus Christus, dann seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 4, Vers 32. Wenn ihr erkannt habt, dass ihr selbst große Sünder seid, aber durch das Opfer Christi allein freigesprochen wurdet, dann ertragt einander. Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Kolosser 3, Vers 13. Vergebungsbereitschaft ist ein Kennzeichen eines Christen. Nun, das heißt nicht, dass Unrecht niemals angesprochen werden darf. Dass Schulden einfach gering geachtet werden. Es heißt nicht, dass Christen naiv alles ertragen müssen. Aber wer nicht bereit ist, anderen zu vergeben, sondern nur auf sein Recht und seinen Anspruch drängt, der bezeugt, dass er die Gnade Gottes nicht kennt. Und der bezeugt, dass diese Gnade Gottes nicht in seinem Leben wirksam ist. Und so wollen wir es auch für uns als eine Erinnerung dienen lassen an die Grundlage, diese unermessliche Grundlage der Vergebung in Christus vor Gott. Aber auch als eine Ermahnung zu einer notwendigen Nachahmung. Die, die wir Barmherzigkeit erfahren haben, wir wollen Barmherzigkeit lernen. Amen. Und so dient uns auch das Abendmahl, das wir nun feiern wollen. Es dient uns genau zu diesem Zweck. Es ist eine Erinnerung an die Vergebung unserer Schuld. Jesus, er ist Fleisch und Blutes teilhaftig geworden, um für uns zu sterben, damit all unser Schuldenberg abgetragen werden kann am Kreuz von Golgatha. Aber es ist auch eine Ermutigung und eine Ermahnung, als Gemeinde zu verstehen, wir sind untereinander Brüder. Wir, die wir alle von einem Brot nehmen, wir, die wir alle aus einem Kelch trinken, wir sind vereint in Christus. Wir sind Mitknechte unseres Meisters. Wir sind verbunden in Liebe und Gnade durch einen Geist, einen Glauben, eine Taufe, einen Herrn. Und so wollen wir auch das Abendmahl als ein Zeichen und eine Ermutigung und eine Ermahnung betrachten, diese Einheit als Gemeinde zu erhalten und zu festigen. Eine versöhnte Einheit in Liebe. Und das basierend auf Vergebungsbereitschaft.